Im Hauskreis lesen wir gerade den ersten Mose. Und zwar haben wir den jetzt im ganzen letzten Jahr von Kapitel 1 bis, wir sind jetzt glaube ich bei Kapitel 40 oder 40 durchgelesen. Und wenn man das so liest, dann staunt man, was sich so zum Beispiel Abraham oder Jakob eigentlich so alles leisten. Also was für Schnitzer, Fehltritte. Und doch, wie sie Gott nahe bleiben und wie Gott seine Geschichte mit ihnen schreibt. Wie er aus krummen Wegen einen roten Faden macht, einen großen Bogen spannt, der bis heute reicht. Und das hat uns so als ganzen Hauskreis irgendwie so berührt oder ist uns so echt so aufgefallen, wie was eigentlich alles schief läuft und wie Gott trotzdem nicht locker lässt und seine Männer und Frauen nicht fallen lässt. Und mich hat das mal, ich war mal in der Deignis-Klinik als Praktikant und da hat mal ein Musiktherapeut das so gesagt: Gott macht aus unserer Improvisation eine Komposition. Darum soll es heute auch gehen. Und den Abschnitt, es gab da einen Abschnitt, den wir auch gelesen haben, der hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich dachte, das ist zwar nicht kein typischer Predigttext, gibt auch nicht so viele Predigten im Netz dazu, aber ich mach's trotzdem. Ihr dürft euch jetzt im Moment etwas mehr konzentrieren, wir werden ihn nachher noch in einzelnen Abschnitten runterbrechen und dann auch an die Wand beamen, aber jetzt für den Moment hört einfach zu. Es ist, wer eine Bibel dabei hat, 1. Mose 30, Vers 25 bis 31, Vers 13. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban: Entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Laban aber sagte zu ihm: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sagte: Bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Und da sagte er zu ihm, das ist jetzt also Jakob: Du weißt ja selbst, wie ich dir gedient habe und was ich aus deinem Vieh bei dir geworden ist. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet, und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Nun aber soll ich auch für mein Haus schaffen. Da sagte Laban: Was soll ich dir geben? Und Jakob sagte: Du sollst mir gar nichts geben. Wenn du mir diese eine Sache zugestehst, dann will ich wieder deine Schafe weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit soll an einem künftigen Tag für mich zeugen, wenn du herkommst wegen meines Lohnes vor dir. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das gelte als gestohlen bei mir. Da sagte Laban: Siehe, es geschehe nach deinem Wort. So sonderte Laban an jenem Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen und alles, woran etwas Weißes war, und alles Dunkelfarbige unter den Schafen, und gab es in die Hand seiner Söhne. Und er legte einen Weg von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob, und Jakob weidete die übrige Herde Labans. Und Jakob nahm sich frische Stäbe von Storaxbaum, Mandelbaum, Platane und schälte an ihnen weiße Streifen heraus, indem er das Weiße, das an den Stäben war, bloßlegte, und er legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Tiere zum Trinken kamen, vor die Tiere hin. Und sie waren brünstig, wenn sie zum Trinken kamen. So waren die Tiere vor den Stäben brünstig, und die Tiere warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Lämmer. Und Jakob sonderte die Lämmer aus, und er richtete das Gesicht der Tiere auf das gestreifte und alles dunkelfarbige unter den Tieren Labans. Und so legte er eigene Herden für sich an, besonders, und tat sie nicht zu den Tieren Labans. Und es geschah, so oft die kräftigen Tiere brünstig waren, legte Jakob die Stäbe vor die Augen der Tiere in die Tränkrinnen, damit sie bei den Stäben brünstig wurden. Aber wenn aber die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hin. So wurden die Schwächlichen dem Laban zuteil und die Kräftigen dem Jakob. Und der Mann breitete sich mehr und mehr aus, und er bekam viele Tiere, Mägde, Knechte, Hamele und Esel. Und er hörte die Reden der Söhne Labans, die sagten: Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte, und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Gesicht Labans, und siehe, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Und der Herr sprach zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich werde mit dir sein. Da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu den Tieren, und er sagte zu ihnen: Ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es nicht wie früher ist. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen, und ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert, aber Gott hat ihm das nicht gestattet, mir Böses zu tun. Wenn er so sagte, die Gesprenkelten sollen dein Sohn leihen, dann gebaren alle Tiere Gesprenkelte. Wenn er so sagte, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gestreifte. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Und es geschah zur Brunstzeit der Tiere, da erhob ich meine Augen und sah im Traum, und siehe, die Böcke, die die Tiere besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir: Jakob. Und ich sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, ziehe aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Jakob, so ein bisschen zum Hintergrund jetzt, kurz aufatmen. Jakob ist nach, was für eine Situation passiert diese Geschichte? Also Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen, um das Erstgeborenenrecht und vor allen Dingen um den Segen auch. Dann gab es natürlich Streit mit Esau, er ist geflohen in ein Nachbarland Haran, hat sich da in Rebekka verliebt. Und der Deal mit seinem Onkel Laban ist, dass er 6 Jahre arbeitet, also 7 Jahre vielmehr arbeitet und Schafe hütet und Lämmer. Das war eine sehr anstrengende und unpopuläre Arbeit. Es war eigentlich so keine besondere Ehre mit diesem Job verbunden, Wind und Wetter. 7 Jahre hat er sich gesagt: Okay, für Rebekka mache ich das. Was denn? Rahel, Entschuldigung. Nach 7 Jahren muss er leider feststellen, dass es die Sitte gibt im Orient, dass man nicht die jüngere Schwester, sondern zuerst die ältere Schwester heiratet, und wacht plötzlich neben Lea auf. Das war eigentlich so seine Vorstellung. Also nochmal 7 Jahre. Ist er ziemlich betrogen worden vom Laban, obwohl es sein Onkel ist. Aber gut, Jakob macht das alles durch. Und inzwischen hat auch Laban Söhne bekommen. Und Jakob weiß also, okay, mit Erben ist nichts. Hat also keine Rente, Rentenkasse gab es damals noch nicht. Hat keinen eigenen Besitz und hat immer noch im Herzen, wieder in seine Heimat zurückzukehren mit seiner Familie. Hat inzwischen 11 Kinder. Die sind auch nicht alle auf so tollen Art und Weise geboren worden, aber sie sind da. Und was noch wichtig ist, das Verhältnis zu seinem Onkel ist nicht einfach nur ein Onkel, sondern es ist wie so eine Art leibeigenen Verhältnis. Das heißt, Laban hatte schon zu bestimmen, ob er mit seiner Familie gehen kann oder nicht. Konnte nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal weg, sondern musste das schon mit Laban regeln, sonst hätte es Krieg gegeben. Und der wäre sicher zu Jakobs Ungunsten ausgefallen. Also muss er sich jetzt irgendwie mit Laban einigen. Ich lese jetzt nochmal wieder abschnittsweise das vor, aber jetzt aus der Hoffnung für alle. Und ich hatte auch Folien vorbereitet, wenn es gut läuft. Genau, könnt ihr jetzt mitlesen. Ich hoffe, es ist halbwegs zu lesen. Nach der Geburt Josefs ging Jakob zu seinem Onkel Laban. Lass mich in meine Heimat zurückkehren, bat er. Überlass mir meine Frau und meine Kinder. Um sie zu bekommen, habe ich hart für dich gearbeitet. Du weißt ja selbst, was ich geleistet habe. Jetzt lass mich bitte gehen. Aber Laban erwiderte: Tu mir doch den Gefallen, bleib hier. Vor einiger Zeit sagte mir jemand die Zukunft voraus. Durch ihn weiß ich, dass der Herr mir nur deshalb so viel Besitz geschenkt hat, weil du bei mir bist. Bleib und bestimme den Lohn. Ich gebe dir alles, was du verlangst. Genau, perfekt. Aber Jakob entgegnete: Du weißt genau, wie viel ich für dich getan habe und wie deine Herden in dieser Zeit gewachsen sind. Als ich kam, hattest du nur eine kleine Herde, aber inzwischen sind deine Viehbestände sehr gewachsen. Der Herr wollte, dass mir alles gelang, was ich für dich unternahm. Er hat dich reich gemacht. Aber was habe ich davon? Ich muss jetzt endlich einmal für meine eigene Familie sorgen. Nenn mir deinen Lohn, wiederholte Laban. Ich will keinen Lohn, sagte Jakob. Also wir erinnern uns, dass dieses leibeigenen Verhältnis. Jakob nimmt also allen Mut zusammen und macht seinem Onkel deutlich, dass er jetzt nach 14 Jahren mit seiner Familie in seine Heimat zurückkehren möchte. Laban ist nicht begeistert. Durch Wahrsagerei hat er erfahren, dass er durch Jakob besonders gesegnet ist. Und Reichtum ist für Laban ein wichtiger Aspekt, das werden wir noch sehen. Und Jakob weiß das, dass er viel geleistet hat und dass Gott Laban durch ihn gesegnet hat. Aber er sieht auch, dass er bisher für seine eigene Familie kaum sorgen konnte. Keine Rente, kein Erbe. Laban lässt nicht locker, manipuliert Jakob, versucht ihn zu überreden, aber Jakob bleibt bei seiner Linie. Ein Unterschied wird hier deutlich, finde ich jetzt schon. Laban ist auf Reichtum fokussiert, hört das durch Wahrsagerei, dass Gott ihn segnet, also realisiert das gar nicht selber, das muss ihm jemand sagen. Und Jakob ist im Vertrauen auf Gott treu, hält diese 14 Jahre durch. 14 Jahre muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 14 Jahre, um eine Frau zu heiraten. Und 14 Jahre echt harte, man muss eigentlich sagen, Drecksarbeit. 14 Jahre, die er sich sicher anders vorgestellt hatte mal in seinem Leben. 14 Jahre, den er echt durchgehalten hat auch. Manches Wind und Wetter, manche, keine Ahnung, Wildtierattacke, Hyänengeheul. Also ich weiß nicht genau, ob es da Hyänen gibt, aber ich weiß, dass die Arbeit nicht so toll ist. 14 Jahre auch kein so toller Dienstherr, kein toller Chef, schwieriges Verhältnis zum Onkel. Aber Jakob zieht das durch. Und Gott segnet seine Arbeit auf eine besondere Weise. Die Viehbestände wachsen. Und offenbar hat Gott jetzt auch noch anderes mit Jakob vor. Dann kommt der nächste Abschnitt. Jakob schlug vor, ich werde mich sogar wieder um dein Vieh kümmern, wenn du mir diese eine Bedingung erfüllst. Ich gehe heute durch deine Herden und sondere für mich alle schwarz gesprenkelten schwarzen Schafe aus, sowie alle weiß gesprenkelten Ziegen. Und alle Tiere mit diesen Farben, die in Zukunft geworfen werden, sollen ebenfalls mir gehören. Ebenfalls, wohlgemerkt, ne? An der Farbe meiner Tiere kannst du dann jederzeit prüfen, ob ich dir gegenüber ehrlich bin oder nicht und ob ich dich betrüge. Abgemacht, sagte Laban, ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden. Jakob hat ja keine Lust auf Streit mit seinem Onkel, keinen Krieg. Und er schafft klare Verhältnisse, die weißen Schafe an Laban, die gefleckten und dunklen an Jakob. So können Streitereien ausgeschlossen werden. Kleiner Haken für Jakob, weiße Schafe waren in der allerüberwiegenden Mehrheit. Die gesprenkelten dunklen Schafe waren eigentlich ziemlich selten. Anders bei den Ziegen, da gab es überwiegend dunkle. Ja, so ist es heute noch. Laban muss eigentlich sehr einverstanden gewesen sein. Er muss eigentlich denken, der Jakob sei ein ziemlicher Blödmann. Und hat wahrscheinlich sich total gefreut und irgendwie schon so die Dollarzeichen blinken schon so in seinen Augen auf. Und dann legt er noch einen drauf, der Laban. Jetzt kommt der nächste Abschnitt. Am selben Tag sonderte Laban alle Ziegen aus, an denen etwas Weißes war, und alle Schafe, an denen etwas Schwarzes war, und schickte seine Söhne mit ihnen fort. Sie sollten so weit wegziehen, dass sie von Jakob 3 Tagreisen entfernt waren. Dann gab er seine Herde Jakob zur Aufsicht. Erster kleiner Betrug. Diese gesprenkelten Schafe von heute sollen ja Jakob gehören. Und Laban trennt die jetzt von der Herde ab, damit schon mal sichergestellt ist, dass er möglichst wenig gesprenkelte und gescheckte Schafe bekommt, der Jakob. Also 3 Tagreisen ist die Wahrscheinlichkeit der Vermischung relativ klein. Und Laban versucht auf diese Weise den Deal noch für sich zu optimieren. Und betrügt schon mal wieder den Jakob um seinen Anteil. Aber Jakob bleibt auch nicht ganz untätig. Jetzt kommt der nächste Abschnitt. Jakob holt sich frische Zweige von Weißpappeln, Mandelbäumen und Platanen, schälte einige Streifen von ihrer Rinde ab. Die weißgestreiften Stäbe stellte er in die Tränkrinnen, sodass die Tiere vor sich sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Dies war nämlich der Ort, an dem sie sich paarten. Dabei hatten sie die Stäbe vor Augen. In der folgenden Zeit wurden gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Junge geworfen. Jakob sonderte sie aus und ließ sie im Blickfeld der übrigen Herde weiden. Wenn nun die Tiere der Herde brünstig wurden und sich paarten, hatten sie Jakobs Herde vor Augen. Deshalb warfen sie gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Jungtiere. Daraus bildete er seine eigene Herde. Also ein bisschen stranger Trick, muss man sich so. Also wenn man das so hört, denkt man sich so, also ich weiß nicht, Jakob, ganz ehrlich, habe zwar keine Ahnung von Schafhaltung, aber also gesprenkelte Weidenstäbe, ich weiß nicht so recht. Jakob kennt diesen Trick aus vermutlich kananäischer Tradition. Und damals gingen die Kananäer davon aus, dass halt die Schafe von dem, was sie bei der Zeugung sehen, dass davon sozusagen ihre Leibesfrucht, also die Lämmer, beeinflusst werden. Aber ganz ehrlich, also auch bei, es ist, in letzter Zeit gibt es ja zunehmend epigenetische Befunde und Genumweltinteraktionsbefunde und so weiter, die eben auch von der vorgeburtlichen Prägung ausgehen. Aber das macht einfach keinen Sinn. Also da sind sich alle Ausleger einsinnig, das ist, sind sich alle einig, das ist Unsinn mit den Stäben. Das funktioniert so nicht. Das Einzige, was noch sein könnte, ist halt, dass das irgendeine Form von Magie war, dass halt die Kanaanäer ausgehen, dass halt durch diese, wenn diese Stäbe im Wasser liegen und da Wind drüber geht, dass halt das, was die Schafe dann sehen, dass sie, ich will nicht sagen, dass sie hypnotisiert sind, aber dass sie irgendwie durch diesen Schein beeinflusst waren, dass es irgendeine magische Komponente hat, also was Okkultes. Jakob ist das auch egal, er nutzt das für sich aus und es scheint zu funktionieren und jetzt macht er das noch so, dass seine Herde weiter anwächst. Dann kommt der nächste Abschnitt. Die gestreiften Stäbe legte er aber nur dann in die Tränkrinne, wenn die kräftigen Tiere sich paarten. Bei den Schwachen ließ er es sein. Dadurch bekam Laban die Schwachen, Jakob die kräftigen Jungtiere. So wurden Jakobs Viehbestand stark vergrößert. Außerdem besaß er Kamele und Esel, Sklaven und Sklavinnen. Also ich finde, spätestens hier muss man auch Jakob eine gewisse Gerissenheit attestieren. Wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, diesen Trick mit den Weidenhölzern tatsächlich so aufgeht, dann lacht Jakob am längsten und am besten, hat er den nicht minder gerissenen Laban reingelegt, hat ihm das zurückgezahlt. Der dürfte weniger begeistert sein von der getroffenen, Der dürfte weniger begeistert sein, so wie das hier dargestellt wurde, hat ihn die Geschichte eigentlich, ist sie sehr populär geworden. Und zwar war es so, dass die Bücher Mose ja wahrscheinlich, streiten sich die Gelehrten irgendwie, aufgeschrieben wurden, als die Kanaanäer im Exil waren, also in Babylon. Und damals waren das ja ein Zustand, wo die aus ihrem eigenen Land vertrieben waren. Und ich will nicht sagen, die waren die Loser, aber es war schon sehr demütigend. Und diese Geschichte hat damals wahrscheinlich viele Israeliten sehr ermutigt, dass sie sagen, guck mal, der Jakob, der hat den Laban reingelegt, der hat am Ende und am besten gelacht, der war gerissen und intelligent. Letztendlich werden wir auch irgendwie siegen gegen die Babylonier. Das hat denen damals Mut gemacht und ist sehr populär geworden, die Geschichte, so wie man sie, also sag ich mal, wenn man sie so mit diesem Trick versteht. Aber die Geschichte hat natürlich noch eine zweite Ebene. Also dieser Trick, der nicht funktioniert, ist natürlich nicht alles. Kommt der nächste Abschnitt. Eines Tages erfuhr Jakob, dass Labans Söhne über ihn schimpften. Der Kerl ist ein Dieb. Alles hat er sich vom Vater unter den Nagel gerissen. Auf unsere Kosten ist er reich geworden. An Labans finsterer Miene bemerkte Jakob, dass auch sein Onkel nicht mehr so auf seiner Seite stand wie früher. Laban war ja eigentlich total begeistert von Jakob. Die Begeisterung ist jetzt vorbei. Verständlich, dass sich die Stimmung verschlechtert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Laban ja schon dachte, er hätte das Geschäft seines Lebens gemacht. Aber gut, Jakob hat sich nach Kräften für seinen Reichtum eingesetzt und es scheint ihm inzwischen auch gar nicht mehr um eine saubere Abmachung zu gehen oder darum, dass es keinen Streit gibt wegen der Farbe von Schafen, sondern es geht hier auch eigentlich nur um Reichtum. Jetzt frage ich mich, wie steht Gott eigentlich dazu? Wie hält der das eigentlich aus? Ich meine, er wollte mit Jakob immer irgendwie, das Volk Israel heißt ja nach Jakob letztendlich, ne? Er wollte mit ihm Geschichte schreiben. Lässt der Jord den Jakob irgendwann fallen? Wird Gott das vielleicht zu bunt? Ich meine, der bedient sich da möglicherweise irgendwelcher okkulten Praktiken. Versucht er, seinen Onkel über den Tisch zu ziehen. Ist total gerissen. Aber wie ich schon zur Einleitung gesagt habe, wenn man den ersten Mose bis dahin liest, dann stellt man fest, auch Abraham verleugnet ständig seine Frau. Also sagt immer, nee, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, weil er Angst hat um sein eigenes Leben. Jakob betrügt Esau. Ich meine, es gibt echt genug Geschichten in der Richtung. Die sind einfach nicht so besonders heldenhaft. Und doch lässt Gott seine Männer nicht fallen, seine Frauen. Und schreibt seine Geschichte mit ihnen. Trotzdem, dass sie so unperfekt sind. Trotzdem, dass sie Fehler immer wieder und wieder machen. Also beispielsweise Abraham, das würde jetzt zu weit führen, aber der verleugnet ständig seine Frau Sarah, ne? Gott scheint nicht davor zurückzuschrecken und scheint seinen Weg mit Jakob weiterzugehen. Scheint gnädig zu sein, scheint einfach seine Geschichte mit ihm schreiben zu wollen. Und das finde ich aufregend und berührt mich. Nächster Abschnitt. Da sprach der Herr zu Jakob: Geh wieder zurück in das Land deiner Väter und zu deinen Verwandten. Ich bin mit dir. Ich werde dich beschützen. Darauf ließ Jakob Rahel und Lea zu sich auf die Weide holen. Der Typ hat echt die ganze Zeit auf der Weide gelebt, ne? Er sagte zu ihnen: Ich merke es eurem Vater an. Er ist nicht mehr so freundlich zu mir wie früher. Aber der Gott meiner Väter hält zu mir. Jakob fürchtet sich, glaube ich, inzwischen schon vor Laban, sieht schon mögliche kriegerische Auseinandersetzungen kommen. Aber er hat eben auch echt ein festes Vertrauen zu Gott. Er weiß, dass wenn er zu Gott hält, dass seine Familie sicher ist. Er macht echt nicht alles gut, aber er vertraut auf Gott, er hält an Gott fest. Das ist eigentlich auch, wo Jakob uns echt ein Vorbild ist. Jetzt geht's zum letzten Abschnitt, den ich nochmal vorlese. Ihr wisst ja, wie ich für euren Vater gearbeitet habe. Meine ganze Kraft habe ich für ihn eingesetzt. Trotzdem hat er mich betrogen und mir immer wieder einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügen konnte. Wenn Laban zu mir sagte, Gesprenkelte sind dein Lohn, dann warf die ganze Herde gesprenkelte Tiere. Und wenn er sagte, du bekommst doch lieber die Gestreiften, dann gab es nur Gestreifte. Schön lakonisch, ne? Dadurch hat Gott eurem Vater die Tiere genommen und sie mir gegeben. Zu der Zeit, als die Tiere brünstig waren, hatte ich einen Traum. Ich sah, dass nur gestreifte, gesprenkelte und gescheckte Böcke die Tiere besprangen. Ich hörte auch eine Stimme. Der Engel Gottes rief meinen Namen. Und als ich ihm antwortete, sagte er: Sieh zur Herde. Alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt oder gescheckt. Das habe ich für dich bewirkt, denn ich habe gesehen, wie Laban dich betrügen wollte. Ich bin der Gott, der dir in Bethel begegnet ist. Du hast dort den Gedenkstein mit Öl begossen und mir ein Gelübde abgelegt. Verlass jetzt dein Land, dieses Land, und kehr in deine Heimat zurück. Das ist eigentlich so für mich die entscheidende Auflösung der Geschichte. Es geht hier nicht um Weidenhölzer. Es geht nicht darum, dass Jakob besonders schlau oder gerissen ist. Es geht auch nicht um irgendwelche Magie aus Kanaan. Gott hat Jakob den ihm zustehenden Besitz verschafft. Gott war es, der Jakob vor der Willkür und den Betrugsversuchen seines Onkels geschützt hat. Diese Bibelstelle ist auch berühmt geworden für den ersten Beleg von Vererbung. Ich weiß, das muss man eigentlich predigen, wenn man zu dem Text was sagt. Ich sah nun, wie nur gestreifte, gesprenkelte und gescheckte Böcke die Tiere besprangen. Wenn ein Schaf weiß ist, kann es eben trotzdem diese Erbanlage in sich tragen, dass es gescheckte Kinder macht sozusagen oder Lämmer macht. Aber dass diese Erbanlage man nicht sieht. Also es gibt ja immer zwei Gene. Wir haben ja einen doppelten Datensatz quasi in uns und es gibt immer eins, das sich durchsetzt. Das Dominante ist das, was sich durchsetzt, also was wir sehen. Das Rezessive ist, was weiter vererbt werden kann. Also genau. Und die Wahrscheinlichkeit so 25%, dass sich die gefleckten Merkmale tatsächlich durchsetzen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Gott irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Böcke die die Schafe bespringen, eben dieses gefleckte Merkmal in sich tragen, obwohl sie vielleicht nicht so aussahen, dann kann es sein, dass im Laufe der Zeit 25% der Schafe immer gescheckt geboren werden. Und 25% ist im Laufe der Jahre nicht wenig. Manche behaupten, Jakob hätte das gewusst und für sich genutzt, aber das glaube ich so nicht, denn wenn Jakob schlauer gewesen wäre, hätte er ja die Gesprenkelten gemischt. Also hätte er dafür gesorgt, dass gerade die Gesprenkelten auch irgendwie die Böcke sind, die Zeugen. Aber Jakob glaubte eher an diesen optischen Trick und hat deswegen diese gesprenkelten Böcke abgesondert und die Schafe die gesprenkelten Böcke angucken lassen. Also Jakob hat sich das wirklich nicht verdient, den Besitz. Den Besitz kommt nur von Gott. Jakob hat irgendeinen Trick verfolgt, den er irgendwie besonders schlau hielt. Und Gott hat das aber nicht davon abgehalten, ihn zu segnen und ihm den Besitz zu verschaffen. Und die Ehre gebührt Gott an dieser Stelle. Wir können uns abmühen, wir können auch alles ganz toll machen, wir können alles ganz perfekt machen, wir können auch alles ganz falsch machen. Gott ist der, der uns versorgt. Gott ist der, der seinen Weg mit dir hat, mit mir hat. Gott regiert. Das haben wir vorhin gesungen. Und was mich auch begeistert, dass eben Gott Jakob nicht fallen lässt. Jakob hat sich eigentlich irgendwelcher betrügerischen Tricks und möglicherweise irgendwelcher okkulten Praktiken aus Kanaan bedient. Das ist eigentlich total verbockt, wenn wir ehrlich sind. So, wenn wir das hier in der Gemeinde machen würden, so, weiß ich auch nicht, wären wir nicht so begeistert. Damit will ich nicht sagen, dass wir das jetzt alles ruhig machen können, dass wir auch ruhig weiter sündigen oder dass wir auch aufhören können, Jesus ähnlicher zu werden. Das sage ich damit nicht. Aber was ich damit sage, ist, dass Gott uns nicht fallen lässt. Dass wir in konstanter Vergebung leben. Dass Gott uns liebt, egal ob wir alles super machen oder ob wir alles blöd machen oder manches super, manches blöd. Ist ganz egal. Gott liebt uns. Gott liebt dich und mich. Es ist so, dass Jesus vor 2000 Jahren für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat mir und dir vergeben und wir leben in diesem Strom der Vergebung. Die Bibel benutzt eine grammatikalische Form, die so eine Verlaufsform ist. Das heißt, das hat einmal angefangen, es hört nicht auf. Wir werden ständig von Gott reingewaschen. Wir leben in diesem ständigen Strom der Vergebung. Es ist trotzdem gut, bewusst auch Vergebung in Anspruch zu nehmen, zu sagen, Gott, da habe ich falsch gelegen, das will ich ändern. Aber erstmal leben wir in diesem Strom der Vergebung. Und Jesus hat entschieden, dass wir das Licht und das Salz der Erde sind. Dass in uns unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitgeber gesegnet werden sollen. Der Jesus, der in dir lebt, der in mir lebt, der ist es, der Segensspuren hinterlässt, hier auf der Erde, in deinem Leben, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, bei deinen Geschwistern, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern, bei deinem Arbeitgeber. Und er hat einen besonderen Weg mit dir vor. Er möchte mit dir sein Reich bauen, möchte, dass hier Frieden herrscht, dass Menschen gut geht, dass Menschen aufblühen, echtes Leben haben. Und dieser Weg, den verlieren wir oft aus den Augen, finde ich. Und oft ist es nicht bewusst, dass Gott einen Weg, eine Geschichte mit uns hat. Man hat mich ermutigt, meine politischen Analysen in der Predigt unterzubringen. Das werde ich jetzt nochmal tun. Also, Frau Merkel ist ja sehr beliebt im Land, macht sicher keine schlechte Arbeit. Ich will mich hier nicht politisch äußern oder positionieren. Was aber viele sagen, ist, dass ihr eine Vision fehlt. Dass es an Deutschland an Vision fehlt, dass wir keine Ziele haben für 5 Jahre oder für 10 Jahre oder für 1 Jahr. Ich spreche jetzt auch nicht von 5-Jahresplan, aber ich spreche von einer Vision, von einer Idee, wie Deutschland mal aussehen soll. Von einer Idee, wie unser Leben übermorgen aussehen soll. Wir sind irgendwie sehr so in diesem Praktischen, in darin zu optimieren. Wir gehen ins Internet, gucken, wo der billigste Preis ist oder wie wir was am schlauesten anstellen. Und das ist auch nicht schlecht. Aber es ist doch sehr so im Hier und Jetzt und im Praktischen. Uns fehlt oft die Vision. Ein letztes noch, der Konsumklimaindex steigt ja gerade besonders. Alle sind ganz froh. Wir erwarten ein Jahr mit besonders niedriger Arbeitslosigkeit. Wahrscheinlich so niedrig wie nie seit der Wende. Und das ist eine gute Nachricht. Denn Arbeitslosigkeit ist was Schlimmes. Ist nichts Schönes. Und dennoch finde ich halt dieser Konsumklimaindex, wir werden ja total beballert mit Werbung. Es wird immer krasser, finde ich. Spricht auch so dafür, dass wir halt so überlegen, wofür können wir unsere Kohle hier ausgeben, was ist jetzt für uns wichtig, wo können wir noch konsumieren, was können wir noch irgendwie verschönern und einrichten. Und dabei geht so die Vision verloren, finde ich. Also muss nicht, aber kann. Und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Es ist einfach, ich versuche nur so ein bisschen so festzustellen, was treibt uns um gerade, was ist so der Zeitgeist, was ist so das, was uns im Alltag irgendwie begegnet. Und ich glaube halt, wir können da so diesen Weg, den Gott mit uns hat, auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Also man kann ja immer so in die eine oder andere Richtung übertreiben oder irgendwie vom Pferd fallen halt. Eine Möglichkeit ist, deine Improvisation ist gar keine Improvisation. Das war, was ich ja zur Einleitung gesagt habe, es ist schon eine ziemlich perfekte Komposition. Wir regeln alles alleine, haben alles perfekt im Griff, wir sehen gar nicht so, wie Gott uns segnet, dass alles so gut läuft. Wir sehen, dass alles perfekt läuft, wir versuchen jedes Detail zu kontrollieren. Vielleicht verbeißen wir uns auch manchmal in manche Details, wollen alles möglichst perfekt haben, kenne ich alles von mir selber auch. Gottes Reich bauen, nach seinen Plänen fragen, habe ich gerade keine Zeit für. Der Erfolg macht mir Spaß. Ich bin auch gesegnet, alles gut. Das wäre so die eine Variante. Oder eine andere Variante wäre, unsere Improvisation ist so sehr improvisiert, dass wir uns schämen. Wir denken, mein Leben ist so chaotisch oder so irgendwie, keine Ahnung, zu nichts nütze. Was soll Gott schon mit mir anfangen? Warum soll er mit mir zu tun haben wollen, wo ich doch sowieso irgendwie dieses und jenes gar nicht auf die Reihe kriege? Ich versuche immer wieder, von Zigaretten wegzukommen, es klappt nicht. Und was soll's? Andere Sachen schaffe ich halt auch nicht. Und ja, Gott muss sich halt jemand anders suchen, um seine Pläne irgendwie hier durchzuziehen. Vielleicht fällt es dir auch schwer, in irgendwelchen Lebensbereichen Vergebung anzunehmen oder dich selber anzunehmen, so wie du halt bist. Vielleicht finden wir eben unser Leben als Christ so unzureichend, dass du gar nicht glaubst, Spuren zu hinterlassen. Spuren des Segens bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, bei deinen Kollegen. Vielleicht glaubst du gar nicht, dass Jesus schon am Werk ist und Gutes mit dir vorhat und Gutes schon längst tut. Dass Gott eine Zukunft, eine Vision für dein Leben hat, einen besonderen Sinn siehst du in deinem Leben nicht. Das wäre so die andere Möglichkeit, wo wir so Gottes Weg aus den Augen verlieren, wo wir so gar nicht glauben, dass Gott etwas Tolles mit uns vorhat. Ich möchte noch zwei Beispiele sagen aus meinem Leben, so zu beiden Seiten, wie wir so vom Pferd fallen können. Wir haben ja gerade das Thema Finanzen. Das arbeitet natürlich auch in mir. Und ich spende auch gern und gefühlt nicht wenig und kenne doch auch Grenzen und Widerstände und tausend Möglichkeiten, wie ich das Geld anders ausgeben könnte, als es zu spenden gerade. Und Gott hat mir gerade im Moment so, habe ich so das Gefühl, bin ich ganz sicher, habe es auch noch nicht mit meiner Frau besprochen, eine afrikanische Frau aufs Herz gelegt. Genau. Die möchte in Ruanda, die lebt in Ruanda, möchte da studieren. Und genau, die möchte gerne, dass ich ihr das Studium finanziere. Und das weiß ich jetzt seit einem halben Jahr, oder es arbeitet so in mir, ein Dreivierteljahr. Und ich finde das irgendwie anstrengend. Man muss das Geld nach Ruanda transferieren, das ist nicht ganz einfach. Es gibt keine Spendenquittung. Ist auch nicht ganz klar, ob sie das Studium schafft oder ob das irgendwie alles gut läuft. Es ist alles sehr unperfekt, finde ich. Gar nicht bis ins Detail kontrollierbar. Sehr unperfekt. Aber es ist auch aufregend. Ich finde, eine gute Ausbildung ist ein Segen, der sich auf das ganze Leben auswirken kann und auf das Umfeld auch. Wenn jemand gut ausgebildet ist, ist es echt gut für die Gemeinschaft, für die Familie. Gott würde mit meinem Geld sein Reich in Ruanda bauen. Das wäre irgendwie auch toll, auch aufregend. Nur ein Beispiel. Und noch ein zweites Beispiel, wo ich so gar nicht gesehen habe, dass Gott schon Segensspuren hinterlässt. Wir waren jetzt gerade bei meinem Vater in Norddeutschland und genau, und haben da ein paar Tage nach Weihnachten verbracht und sind dann Neujahr wieder abgefahren. Und als wir abgefahren sind, oder kurz danach, sagte mir mein Vater, ich vermisse euch. Und war total schön mit euch. Und dann dachte ich so, habe ich gesagt, ja, ich weiß, ist halt auch total süß, die Kleine und dein Enkel und das erste Mal und hat total viel Spaß mit Naomi halt. Und er meinte, nee, ich fand es so schön, dass ihr da wart. Es war so schön, euch zu Besuch zu haben. Mein Vater hat noch nie gesagt, dass er mich vermisst. Also ist eher so Norddeutscher, ne? Nicht so emotional und so. Ne? Und ich fand es echt, es hat mich echt so, wow, wir haben da irgendwie so eine Stimmung geprägt, die irgendwie so erfreulich war und die so schön war offenbar, dass er uns vermisst. Und ich fand es echt ein Geschenk von Gott. Ich möchte uns allen sagen, Jesus hat seinen Weg mit dir. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat was Gutes mit dir vor, in deinem Umfeld, in deiner Zukunft. Er will Spuren des Segens und der Liebe hinterlassen. Und dafür muss nicht alles perfekt laufen. Es muss auch nicht sofort die große Ernte sichtbar sein. Manchmal ist Ausdauer nötig, so wie Jakob 14 Jahre, und letztendlich 20 Jahre Schafe gehütet hat. Sehr unpopulär. Manchmal sind die Zeiten nicht so toll und wir sehen einfach nicht, dass Gott etwas Gutes tut und was Gutes vorhat. Manchmal reicht es zu wissen, Gott liebt mich, er kennt meine Zukunft, bei ihm wird auch was aus meinen schweren Zeiten. Gott wird auch aus schwierigen Momenten was Gutes bewirken. Er wirkt in mir und durch mich, ich muss Gott nicht beeindrucken. Ich komme zum Schluss. Jakob hat nicht alles perfekt gemacht. Er ist kein Mann ohne Fehl und Tadel, aber er ist Gott treu geblieben. Er hat sich nach dem ausgestreckt, was Gott für sein Leben geplant hat. Er ist dann wieder zurückgegangen nach Kanaan, später nach Ägypten. Und Gott hat mit Jakob seine Geschichte geschrieben und das will er auch mit dir. Gott will mit uns Geschichte schreiben. Er hat einen besonderen Plan für dein Leben und das ist nicht Mainstream. Und manchmal sieht der Plan vielleicht trotzdem gewöhnlich aus und nicht so spektakulär. Du musst nicht gleich durch Aachen laufen und da, wo dein Schatten hinfällt, werden lauter Leute gesund. Ist auch schön, aber es kann sein, dass der Plan anders aussieht. Ich möchte heute dafür beten, dass Gott uns Gnade schenkt, ihm treu zu sein, ihm nahe zu sein und seinen Willen für unser Leben zu entdecken, seine Segensspuren zu finden. Amen.